Die Rechtsordnungen in 2. Mose Kap 21 bis 23 wirken auf den ersten Blick bürokratisch und konkret, Regelungen zu Besitz, Schuld, Sklaverei, Mord und Schutz der Schwachen. Wer jedoch tiefer liest, entdeckt, dass diese Vorschriften nicht bloß soziales Recht regeln, sondern eine theologische Spur legen, sie zeichnen das Bild des gefallenen Menschen, offenbaren Gottes Sorge und führen auf Christus als Erlösung, Zuflucht und Ruhe zu. Die Spannung liegt darin, dass harte Bestimmungen zugleich eine unerwartete Gnade und eine prophetische Deutung des Evangeliums enthalten. Die Satzungen als Spiegel des gefallenen Menschen. Die Satzungen gegen Totschlag, Verleumdung, Diebstahl und die Schädigung zwischen Menschen schildern bei genauer Betrachtung mehr als eine Sammlung einzelner Rechtsfälle. Beobachtet man die wiederkehrenden Motive Neid, Lüge, Zorn, Besitzgier, so offenbart sich hinter den Verstößen eine tiefere Struktur, nicht nur Handlungssünden, sondern eine innere Herrschaft der Sünde, die das Denken und Tun prägt. So heißt es in Römer 7,17, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Dieser kurze Satz lenkt den Blick weg von der Oberfläche der Vergehen hin zur Realität eines inneren Gesetzes, das gegen den guten Willen kämpft. Die Anordnungen in diesen Kapiteln deuten auch auf die Tatsache der innewohnenden Sünde hin. In Römer 7 spricht Paulus von Habgier und von Begierden jeglicher Artikel. Schon die bloße Nennung des Begehrens setzt die innewohnende Sünde voraus. Diese innewohnende Sünde ist darüber hinaus tatsächlich nichts anderes als Satan mit seinen Begierden. Die Deutung dieser Beobachtung führt zu einer ernsten Konsequenz: Die Ordnungen sind nicht bloß ethische Forderungen, die den Menschen zu besserem Betragen ermahnen, sondern Spiegel, die den gebrochenen Zustand der menschlichen Natur sichtbar machen. Indem das Gesetz das Innenleben offenzulegen scheint, zeigt es zugleich die Notwendigkeit eines Eingreifens, das tiefer geht als moralische Anstrengung, eine göttliche Intervention, die das Herrschaftsverhältnis der Sünde bricht. Die praktische Folge ist keine technische Reform, sondern die Einsicht, dass Heil und Umwandlung aus einer anderen Quelle kommen müssen. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Erkenntnis der Tiefe der Sünde mag zunächst beunruhigen, doch sie befreit auch von Selbsttäuschung. Wer das Innenleben nicht beschönigt, kann den Weg der Abhängigkeit von Gottes erlösender Gnade gehen. Solche Einsicht lädt dazu ein, das Gesetz als Diagnose zu begreifen und so die Größe der Gabe Christi umso klarer zu sehen, nicht als Urteil ohne Hoffnung, sondern als Einladung zu wahrer Befreiung und ehrlicher Erneuerung. Altar und Opfer, Erlösung, Terminierung und Ersetzung durch Christus. Der kultische Umgang mit Altar und Opfer in 2. Mose bietet konkrete Hinweise darauf, wie Anbetung und Versöhnung zu verstehen sind. Beobachtend fällt auf, dass Gott nicht einfach ein sittliches Bessersein fordert, sondern den Weg über ein Identifikationsgeschehen legt. Wer anbetet, legt die Hand auf das Opfer und identifiziert sich somit dessen Schicksal. In 2. Mose Kapitel 20 Vers 24 heißt es, einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Das Bild des Hinlegens der Hand zeigt, dass Anbetung eine Übertragung und eine Stellvertretung voraussetzt. Nach 20, 24 bis 26 deuten Altar und Opfer der Anbetung Gottes darauf hin, dass der gefallene Mensch, um Gott anbeten zu können, erlöst, getötet und ersetzt werden muss. Gott verlangt, dass der Mensch ihn über einen Altar und mittels eines Opfers anbetet. Dabei legt der Anbetende seine Hand auf das Haupt des Opfers und identifiziert sich so mit ihm. Das Opfer wird daraufhin geschlachtet und auf dem Altar dargebracht. All dies weist darauf hin, dass der gefallene Mensch durch Christus mit seinem Kreuz erlöst, getötet und ersetzt wird. Aus der Deutung dieses Bildes tritt die dreifache Wirklichkeit hervor: Erlösung, Terminierung des alten Lebens und Ersetzung durch eine andere Wirklichkeit, die Gott schenkt. Die alttestamentliche Praxis verweist nicht zuletzt auf die konkrete Geschichtstat, durch die Gott in Christus handelt. Die Passion und das Kreuz sind kein Zufall, sondern die Erfüllung dessen, was der Altar typologisch signalierte. So heißt es im Neuen Testament über Jesus, diesen Mann, der durch den festgesetzten Ratschluss und die Vorkenntnis Gottes ausgeliefert wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet, ein Hinweis darauf, dass Gottes Erlösungsplan die stellvertretende Hingabe Christi einschließt. Einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Diesen Mann, der durch den festgesetzten Ratschluss und die Vorkenntnis Gottes ausgeliefert wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Wenn das Alte Testament Opfer und Altar lehrt, dann nicht als Endpunkt, sondern als Verweis auf die vollendete Ersetzung in Christus. Diese Perspektive schenkt der Anbetung heute eine tiefe Ruhe, sie bleibt nicht beim Werk des Menschen stehen, sondern ruht auf dem, was Christus vollbracht hat, eine Grundlage, die Hoffnung und ernsthafte Hingabe zugleich ermöglicht. Zuflucht und Sabbat, Gottes Ruhe und die Befreiung der Versklavten. Die Gebote zur Freilassung von Knechten im siebten Jahr und die Einrichtung von Zufluchtsstätten legen einen klaren Beobachtungspunkt frei. Gott ordnet Gesetzesregelungen, die Schutz, Erneuerung und Ruhe gewähren statt ewigem Ausschluss. Die knappe Aussage in 2. Mose Kapitel 21 Vers 2, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre dienen, im siebten aber soll er umsonst frei ausziehen, verweist auf ein ökonomisches und moralisches Rhythmusgesetz, das an die Schöpfungsordnung erinnert. In 1. Mose sehen wir, wie Gott nach 6 Tagen Arbeit am siebten ruhte. Der Sabbat steht damit als Sinnbild göttlicher Ruhe und als Verheißung, dass Leben auch Befreiung kennt. Die Freilassung eines Sklaven im Sabbatjahr zeigt, dass der gefallene Mensch, der in Knechtschaft lebt, durch Gottes Ruhe, die Christus ist, befreit werden kann. Wir wissen aus 1. Mose, dass Gott nach 6 Tagen Arbeit am siebten Tag ruhte. Der Sabbat steht damit für Gottes Ruhe. Im siebten Jahr, dem Sabbatjahr, wurde ein Sklave befreit. Die Deutung dieser Einrichtungen öffnet zudem das Bild der Zuflucht, die Städte, denen Gnade als Ort des Schutzes zukommt, zeigen, dass Irrende nicht nur bestraft, sondern aufgenommen und unter Gottes Schutz gestellt werden können. 2. Mose Kapitel 21 Vers 13 betont diese Möglichkeit, hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. So wird klar, dass Gottes Haus kein Ort der ständigen Verurteilung ist, sondern ein Raum, in dem Schutz und Wiederherstellung möglich sind. Im vollen Sinn gilt diese Aufnahme in Christus, der selbst Zuflucht und Sabbatruhe ist. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre dienen, im siebten aber soll er umsonst frei ausziehen. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Die Ordnung von Sabbat und Zuflucht wirkt wie ein tröstlicher Zahnradmechanismus göttlicher Barmherzigkeit, sie setzt Grenzen für das Gericht, öffnet Räume der Wiederaufnahme und weist auf die Ruhe, die Christus schenkt. Deshalb darf das Gesetz hier nicht als unbarmherziger Richter verstanden werden, sondern als Wegweiser zu einer Freiheit, die in Gottes fürsorglicher Liebe wurzelt und den Versklavten von Lasten befreit. Herr Jesus, danke, dass deine Gerechtigkeit in den Ordnungen sichtbar wird und deine Gnade uns Heil, Ruhe und Zuflucht schenkt. Amen.